You know, the day destroys the night.
Breaking Through to the Other Side, so heißt das bei den Doors. Und dann in der Gemeinsamkeit, also in einem utopischen Gemeinsamen auch, etwas Neues zu kreieren. Und das war vor allen Dingen Erfahrung.
Erfahrungshunger ist das Merkmal der 70er Jahre, meint der Sozialwissenschaftler, Autor und Psychotherapeut Oliver König. Er kann es wissen, er gehörte dazu.
Abitur 1970, damals sind von 18 Schülern, glaube ich, 14 Lehrer geworden. Aber alle mit dem Impetus des Aufbruches, ganz viele in die Hauptschule. Also es ging auch um soziale Reform, all das, was in den 60ern angefangen war. Dann gingen wir alle an den Start sozusagen. Und es ging gar nicht irgendwie um Karriere. Ich hatte nicht ein konkretes Ziel, sondern war so Aufbruch als solches.
Mit Wohngemeinschaften, Kinderläden, genossenschaftlichen Betrieben und unzähligen sozialen Projekten schickte vor allem das linksalternative Milieu der 70er Jahre einen breiten Wärmestrom durch die Gesellschaft. Den Durchbruch zu einem anderen, demokratischeren, gerechteren und authentischen Miteinander versprachen dabei vor allem neue Psychotechniken.
Psychoboom ist tatsächlich ein Ausdruck, der in den 70er Jahren schon geprägt wird für dieses Phänomen, das nämlich eine enorme Welle an popularisierter Psychologie und Psychotherapie gab, also einmal abzulesen an zahlreichen Publikationen zu dem Thema, die also gerne auch mal sechsstellige Druckauflagen hatten, und abzulesen an Tausenden von Selbsterfahrungs- und Therapiegruppen, die sich in dieser Zeit gebildet haben. Also das war für die Zeitgenossen auch schon ein sehr auffälliges Phänomen.
Den Zeithistoriker Mike Tendler von der Universität Jena interessiert, welchen Wandel dieser Psychoboom angestoßen hat. Im September veröffentlicht er seine Forschungsergebnisse als Buch unter dem Titel »Das therapeutische Jahrzehnt«.
Die Grundidee wird in der 68er-Zeit geprägt. Also man denke an die antiautoritären Kommunen. Und da gab es eben diese Idee, dass man selbst noch durch die gesellschaftlichen Verhältnisse autoritär geprägt war und dass das eben einen auch daran hindert, solidarisch mit anderen Menschen umgehen zu können. Und deswegen hatte man die Idee, dass man eben über solche gruppentherapeutischen Praktiken den sogenannten Charakterpanzer, das ist ein Begriff von Wilhelm Reich, der damals sehr in Mode war, dass man diesen psychischen Charakterpanzer aufbrechen kann und dadurch nicht nur Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung erreichen kann, sondern eben auch ein ganz neues kommunikatives, offenes und emotionales Verhältnis zu seinen Mitmenschen.
Als Zeit der großen Freiheit, so erscheinen die 70er Jahre im Rückblick. Viel war damals in Bewegung, überall Aufbruch und große Erwartungen für den Einzelnen und die Gesellschaft. Die Psychologie und ihre therapeutischen Techniken versprachen dabei vor allem Befreiung von äußerem Zwang. Eine Hoffnung, die das Jahrzehnt nicht überlebte, meint der Zeitgeschichtler Mike Tendler.
Das ist gewissermaßen die tragische Pointe dieser Geschichte, dass man tatsächlich beobachten kann, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also im Übergang zu den 80er Jahren, dass diese politischen Hoffnungen sich wirklich so langsam erschöpft haben. Dass aber tatsächlich das, was an Popularisierung von Psychologie und Psychotherapie da war, geblieben ist, nun aber wieder zurück in so eine eher pragmatische und individualistische Schiene rutscht. Und dieser ganze politische Überschwang, der damit zusammenhing, der löste sich dann so langsam auf.
Im Gefolge der 68er-Generation explodierte das human- und sozialwissenschaftliche Expertenwissen und überschwemmte den Alltag. Die Zeitschrift Psychologie Heute beispielsweise startete 1974 ihre Nullnummer mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Und auch psychologische Ratgeber für jede Lebenslage haben bis heute Konjunktur.
Das spezifisch an diesem Ratgeberformat ist, dass das allgemeine psychologische Wissen nicht als abstraktes Wissen daherkommt, sondern diese große Frage, was soll ich tun, wird nun ganz klein gearbeitet in Einzelfragen, in einzelne Lösungen für alltägliche Probleme runtergebrochen. Sei es Sexualität, sei es Essen, sei es Beziehung, sei es die Arbeitswelt, Interaktion im Allgemeinen, die Generationenbeziehung. Alles wird nun sozusagen in einen eigenen Bereich gefasst, indem es eigene Experten, Spezialisten gibt, die da Rat geben können.
Ratgeber machen heutzutage jeden Leser zum Experten für ein ganz spezifisches Problem, erklärt die Kultursoziologin Stefanie Duttweiler von der Goethe-Universität in Frankfurt. Eine ähnliche Entwicklung erkennt der Sozialwissenschaftler Oliver König für die therapeutischen Angebote.
Man hat heute zahllose Psychoexperten für alles Mögliche. Immer kleinteiliger, immer spezialisierter. Es gibt für jede Problemlage immer spezifischere Vorgehensweisen. Das hat auch einerseits seine Berechtigung und andererseits kanalisiert es ja das, was Leute als Problemlagen bringen, immer stärker in vorgeformte Bahnen.
War man in den 70er Jahren ganz generell auf der Suche nach sich selbst, riskierte einen lebensphilosophischen, offenen Blick auf das eigene Dasein und das Soziale, geht es heute eher um die Arbeit an ganz konkreten Problemen wie Stress, Konzentration, Impulskontrolle, Ängste.
Der Dressurcharakter, sage ich mal, tritt damit stärker nach vorne. Und gleichzeitig ist es aber auch effizienter im Sinne, dass die Leute mit einem bestimmten Anliegen kommen, dafür kriegen sie was und sie werden nicht als Gesamtperson dort durchgewalzt. Ja? Also es hat auch was Abgegrenzteres und gleichzeitig was Technokratisches. Ich denke das mehr so, es gibt sozusagen immer eine Vorder- und eine Rückseite, man kriegt da nichts ohne Preis. Heute sieht man den Preis mehr, den das mit sich gebracht hat.
Die Psychotechniken haben sich professionalisiert und von sozialen Ansprüchen befreit. Das ihnen zugrunde liegende Expertenwissen ist weichgespült in unseren Alltag geflossen. Ganz selbstverständlich kümmern sich zumindest diejenigen, die überhaupt die Mittel dazu haben, um sich selbst. Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind die Stichworte einer individualisierten Gesellschaft, die auf Leistung setzt, meint die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Duttweiler.
Die Selbstsorge und Selbstverantwortung des Einzelnen wird sozusagen auch politisch in Dienst genommen, dahingehend, dass heute sozial- und wohlfahrtsstaatliche Versorgung weniger stark präsent ist, sondern stattdessen die Selbstsorge des Einzelnen nun gefragt und gefordert, ebenso wie gefördert wird. Das heißt, das Politische ist nicht verschwunden, es hat seine Form geändert. Das Politische findet man heute sozusagen in der Selbstsorge des Einzelnen.
Dabei gehe es zunehmend um die Arbeit an und durch den Körper, beobachtet die Kulturwissenschaftlerin.
An seinem Körper zu arbeiten bedeutet, sich von anderen zu unterscheiden. An seiner Gesundheit zu arbeiten bedeutet, den anderen nicht zur Last falten. Es ist ein großes Versprechen damit verbunden, dass man sich selber kennenlernt, besser leistungsfähig ist. Und in der heutigen Gesellschaft muss man eben leistungsfähig sein, um überhaupt noch arbeitsfähig und anerkennungsfähig zu sein.
Der Körper galt in den 70er Jahren als wichtiger Ort der Selbsterfahrung. Heute, so die Kulturwissenschaftlerin, dienten Körpertechniken vor allem der Leistungssteigerung. Vegan essen, energetisch atmen, Mantras singen oder Marathon laufen. Der Markt für die Wellness von Körper und Geist wächst stetig. Der Sozialwissenschaftler Oliver König sieht in dieser Selbstfürsorge auch einen späten Lohn der 70er Jahre. Er nennt es Lebenskunst. Doch die Rückseite davon sei ein Optimierungszwang. Psychotechniken würden zunehmend in den Dienst der Arbeitswelt gestellt. Der Zeithistoriker Mike Tendler nennt es die Ökonomisierung des Selbst nach dem Motto: Wir wollen, was wir sollen.
Und das ist eine meiner Thesen, dass das langfristig durch die wirtschaftlichen, ökonomischen Strukturzwänge das Individuum oder das Selbst oder wie man es nennen möchte, immer stärker dazu aufgerufen ist, seine ganze Persönlichkeit auf diese Ansprüche hin zu optimieren, sei es durch Coaching, Beratung und solche Dinge, dass aber gleichzeitig dieses Selbstverwirklichungsmotiv immer noch zentral ist. Das heißt, sie haben eine Art Verschmelzung der Selbstverwirklichung mit der Selbstoptimierung. Es wird immer schwieriger, diese beiden Aspekte auseinanderzuhalten. Man glaubt eben daran, dass man eigentlich die ganze Zeit daran arbeitet, für sich selbst das Beste zu tun, und das ist dann zufälligerweise auch das, was ökonomisch das Beste ist.